aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, liebe Nora, würde ich gern mit dir über Erwartungen sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Pumpkin Organics und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Heute sprechen wir über Erwartungen. Erwartungen an uns selbst, Erwartungen an unsere Kinder, Erwartungen unserer Kinder an uns, Erwartungen unserer Partnerpersonen an uns, Erwartungen von allen möglichen anderen Leuten an uns und die wir so haben. Und als ich so drüber nachdachte, gestern merkte ich so, dass es auch sowas mit Freiheit zu tun hat. Also für mich können Erwartungen, die im Raum stehen, entweder weil ich eine habe, jetzt zum Beispiel ich an dich, ja, dass ich hätte jetzt gerne das, was du was für mich machst oder für mich da bist oder so, oder auch andersrum, dass es ganz schnell auch darum geht zu sagen, wann und wie darf und kann ich deine Freiheit einschränken. Mhm. Also dass ich einem Kind zum Beispiel ja schon auch Entscheidungsmöglichkeiten nehme, weil ich sage, ich hätte jetzt schon gerne, dass du dieses oder jenes für mich machst oder tust.
Oder bist. Das ist nochmal so ein Ding, ne? Also,
ja, genau.
Ja. Ja, das Spannende an Erwartungen ist, glaube ich, dass wir alle sie haben. Es ist, glaube ich, unmöglich, ohne Erwartungen durchs Leben zu gehen, weil Erwartungen natürlich auch was sind, was mit Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit zu tun hat. Also ich erwarte bestimmte Dinge in meinem Alltag, weil die schon immer so waren oder weil die so sein müssen. Ne? Also wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe, dann erwarte ich, dass der offen hat und dass da jemand ist und sich in einer bestimmten Weise verhält und sich um mein Kind kümmert, sonst kollabiert irgendwie unser System. Und wenn du und ich miteinander in einem beruflichen Kontext dann auch so besprechen und du zu mir kommst und sagst, das und das müssen wir jetzt reden, dann ist da eine legitime Erwartung, dass ich dann nicht sage, mache ich jetzt nicht mit. Ich habe keine Lust, mit mir über Berufsverträge zu sprechen. So. Und gleichzeitig, wie du sagst, kann eine Erwartung eben auch Freiheiten einschränken, weil man Menschen teilweise mit Erwartungen in eine bestimmte Rolle oder eine bestimmte Handlungsweise so.
Ja, genau. Ne? So rein.
Rein verhaftet, so im Sinne von, du bist für mich die Person, von der ich Folgendes erwarte. Und es gibt ja sehr viele Menschen, die große Schwierigkeiten auch damit haben, solche Rollen, die ihnen mal so zugeschrieben wurden. Du bist der, der immer. Oder du bist die, die doch auch mal loszuwerden. Und gerade so Kindheitsrollen, die wir manchmal so zugeschrieben bekommen haben in unserer Kernfamilie oder im Freundeskreis oder in der Schule, die lassen sich oft ganz schwer abschütteln. Und das Komplizierte an Erwartungen ist auch, dass wir alle manchmal auch brauchen, dass uns jemand klar sagt, das erwarte ich jetzt von dir. Also das bringt ja auch manchmal eine Freiheit, wenn mir jemand exakt sagt, was er von mir will und ich nicht raten muss.
Aha. Mhm.
Ne?
Mhm. Und also so unausgesprochene Erwartungen sind
ja
natürlich.
Und gleichzeitig kann das mich auch einschränken. Also ich finde, wenn Erwartungen existieren, und das tun sie ja oft, dann sind mir klar formulierte und umrissene Erwartungen sehr viel lieber als so diffuse, unausgesprochene Erwartungen, weil sich das dann ja schnell anfühlt, wie durch so ein unsichtbares Labyrinth laufen und du kriegst immer nur die Rückmeldung, falsch, das war auch verkehrt. So.
Zu wenig.
Das ist ja ganz schrecklich.
Wobei ich das total verstehen kann, weil es ja aus meiner Wahrnehmung auch die super Konfliktvermeidungsstrategie in dicken Anführungszeichen ist, weil man ja vermeintlich nicht in die Konfrontation gehen muss. Weil wenn ich dir ganz klar sage, Nora, ich hätte gerne, dass du um 17 Uhr da am Bahnhof stehst und mich abholst, dann ist natürlich Enttäuschung näher, als wenn ich sowas murmel wie, es wäre halt schon schön, wenn mich mal jemand vom Bahnhof abholen würde irgendwann. Weißt du, wie ich meine?
Also ja, das ist ein spannender Punkt, weil tatsächlich, wenn du das so formulierst, also für mich und in unserer Familie ist es ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass wir auch so hochhalten als Eltern miteinander, aber auch unseren Kindern gegenüber, Erwartungen wirklich klar zu benennen. Und zum Beispiel haben wir unseren Kindern echt beigebracht, dass sowas wie, ich komme übrigens 17 Uhr am Bahnhof an, mit der unausgesprochenen Erwartung verknüpft, holt mich dann bitte ab und so, dass das sozusagen kommunikativ nicht reicht, dass das wirklich dann passieren kann, das steht dann so im Raum, ja, man nimmt das irgendwie so wahr, aber dann denke ich vielleicht, mein Mann kümmert sich und mein Mann denkt, die Kinder haben auch eine Busfahrkarte, also dann ist irgendwie nicht ganz klar, was daraus folgt und deswegen sind wir so eine Familie, wo sehr viel so ausbuchstabiert wird, manchmal zu einem Grad, wo glaube ich manchmal Außenstehende denken, müsst ihr das so spezifisch besprechen, ja, aber es ist für uns in unserer Alltagslogistik oft echt total wichtig, dass wir nicht nur wissen, wer hat wann wo irgendwie einen Termin, sondern dass wir wirklich morgens am Frühstück sitzt und sagen, wenn du heute um 15 Uhr einen Zahnarzttermin hast, wie kommst du dahin? Brauchst du irgendwas von uns? Hast du eine Krankenkassenkarte dabei? Wie kommst du wieder nach Hause? Brauchst du dann irgendwas? So, also damit sozusagen da nicht irgendwelche unerfüllten Erwartungen nachher schwelen, die dann nachher zu Verstimmungen führen.
Das kenne ich auch. Was wir teilweise hier auch schaffen jetzt, ist bei so, ich sage jetzt mal B-Feiertagen, also Muttertag oder Ostern, also wo man so...
Ostern ist kein B-Feiertag, das ist der höchste christliche Feiertag. Ja,
okay, go on. Okay, Entschuldigung. Okay, schnell ein anderes Beispiel. Also bleiben wir beim Muttertag, ja? Ja. Oder Vatertag oder sowas, wo da gibt's gesellschaftlich, historisch, in der Beziehungsvergangenheit, in der Familie verschiedene Anläufe da irgendwie, wie soll ich denn das sagen? Ich finde, dass es noch leichter ist, sich mit Bahnhof 17 Uhr klare Erwartungen zu formulieren, weil es ja letztlich um einen liebevollen Taxidienst geht, sag ich jetzt mal.
So eine
Absprache. Da ist natürlich nicht nur Taxi damit verbunden, sondern auch die Romantik des Abholens, dies, das. Bei so B-Feiertagen, die emotionale Aufladung der Erwartung, finde ich, wird ein deutliches Stück größer. Also ist dir Muttertag wirklich egal oder wäre es vielleicht doch schön, wenn zumindest ein gemaltes Bild da wäre? Oder ach so, Blumen findest du eigentlich blöd, aber es wäre vielleicht, du hast insgeheim, wenn jetzt da gar nichts war, ist dann doch ein bisschen zu wenig. Ach so, du möchtest wirklich zu deinem Geburtstag nur das, was du dir eh gewünscht hast, diesen Gutschein? Oder wäre es doch schön, wenn dann noch, weißt du, also das geht ganz schnell, dass wir Menschen, wir sind ja nicht so, ich wollte nur fragen, ob ihr auch da so wirklich eure Erwartungen durchdekliniert. Punkt.
Ja, also tatsächlich relativ stark. Also ich bin eine große Freundin davon, von dieser Art Liebessprache, dass jemand auch echt gut mitdenkt und manchmal auch Dinge gut antizipiert. Also für mich, ganz banales Beispiel, es gibt ein bestimmtes Getränk, das ich gerne trinke, also mit so einem Sirupgemisch, egal, und den gibt es nur in Österreich zu bestellen und den kann man nicht einfach so im Supermarkt kaufen. Und mein Mann merkt dann oft, wenn dieser Sirup zur Neige geht, und dann sieht er das und dann, ohne dass ich was sagen muss, bestellt er praktisch die nächste Flasche nach, damit dann für mich mein Sommergetränk gesichert ist. Und das empfinde ich als einen großen Liebesbeweis, dass da jemand sozusagen ein Auge drauf hat und weiß, das ist mir wichtig, das schmeckt mir gut, und dann quasi gar nicht drauf wartet, dass ich sage, oh, das müssen wir jetzt mal wieder bestellen, sondern es steht quasi dann einfach da. So, aber das ist etwas, wo ich nicht sagen würde, und wenn er das vergisst oder wenn jemand sowas nicht kann, dann liebt er mich nicht oder dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich da nicht wertgeschätzt genug bin. Aber was ich sagen will ist, Erwartungen zu antizipieren, ohne dass ich sie ausbuchstabieren muss, fühlt sich schon besonders toll an. Also auch sowas wie, was zum Geburtstag bekommen, was ich nicht explizit bestellt habe, was mir aber zeigt, jemand kennt mich gut und hat eine schöne Vorstellung davon, wie man mir eine Freude machen könnte. Das berührt mich schon besonders. Das fühlt sich manchmal auch nochmal besonderer an, als wenn ich quasi ganz spezifisch bestellt habe. Das hätte ich gern. Und gleichzeitig ist es in unserer Familie schon ein wichtiges Prinzip, sag mal, grundsätzlich sehr offen zu sein mit Erwartungen und klar zu sagen, das wünsche ich mir für Muttertag, Geburtstag, Kindertag, Jahrestag, Hochzeitstag, was auch immer. Und auch einander teilweise von gewissen Erwartungen sozusagen zu befreien oder zu entlasten und zu sagen, ich weiß, morgen ist Valentinstag, wir feiern den nie. Ich wollte nur noch mal sagen, du musst jetzt nicht last-minute-mäßig irgendwelche Pralinen kaufen, weil du denkst, sonst bin ich doch enttäuscht. Dieser Tag bedeutet mir wirklich gar nichts. Also da, ich will da gar nicht, dass
Gutes
wir da
Beispiel,
irgendwas machen. Also was wir versuchen wirklich in unserer Familie zu vermeiden, sind so Situationen, wo jemand dann so halb beleidigt sagt, ich hätte ja schon erwartet das. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber ihr hättet es wissen können. So, ja, also so.
Ist der Sirup schon wieder alle?
Das ist jetzt ein blödes Beispiel mit dem Sirup, aber das...
Nein, ich verstehe, das ist aber genau das. Das ist, ich finde es gar kein blödes Beispiel. Ja. Jeder hat, glaube ich, so einen Hamster. Ja.
Aber es ist schon so, dass ich relativ häufig mitbekomme, dass eben unausgesprochene Erwartungen, solche Vorstellungen von, das weiß man doch, das sieht man doch, das ist doch wohl selbstverständlich, zu sehr viel Kummer führen können. Weil tatsächlich viel weniger selbstverständlich ist, als man so meint. Irgendwie ist jede Familie ist so verschieden, jede Paarbiografie ist so verschieden. Und gerade wenn man ein paar Mal umgezogen ist, merkt man auch, wie zum Beispiel regional manche Traditionen und Kulturen so sind. Also in den neuen Bundesländern, wir haben ja lange eben in Sachsen gewohnt, ist zum Beispiel der Kindertag ein richtig großes Ding. Und für uns westsozialisiert, sag ich mal so, war das halt so gar kein Ding. Ich musste erst mal nachgucken, wann der ist. 1. Juni. Und der Kindertag ist im Osten ja immer noch ein Tag, wo es absolut selbstverständlich ist, dass Eltern für ihre Kinder den Tisch besonders schön decken. Da liegt Schokolade neben dem Frühstücksmüsli, da gibt es ein Geschenk. So. Und für uns ist das halt ein ganz normaler Tag gewesen. Und wenn dann unsere Kinder in die Schule gegangen sind und dann die Lehrerin morgens fragte, na, und was habt ihr alle zum Kindertag bekommen? So. Und unsere Kinder saßen da so, was? Wann war der? Heute. Dann war das so ein bisschen komisch. Und dann kamen die teilweise auch von der Schule nach Hause und waren so mit der Erwartung dann aufgeladen, jetzt ist ja Kindertag, jetzt muss ja noch irgendwas passieren. Und dann mussten wir an einem Kindertag wirklich mal losgehen und sagen, okay, jetzt kaufen wir noch irgendein Geschenk für unsere Kinder, obwohl wir am Morgen um 8 noch nicht gewusst hatten, dass das an diesem Tag anscheinend dran wäre, weil dann eben diese Erwartung entstanden war und es uns dann irgendwie komisch vorgekommen wäre zu sagen, ja nee, für euch nicht. So, ne?
Ja,
und dann haben wir es im nächsten Jahr aber wieder vergessen, weil es halt nicht in unserem inneren Kalender weißt du, drin war. Ich würde nie den Nikolaustag vergessen zum Beispiel. Der ist für mich klar so gesetzt. Das heißt, wir versuchen mit Erwartungen so umzugehen, dass wir sagen, grundsätzlich ist jeder schon so ein bisschen auch für seine eigenen Erwartungen verantwortlich und soll die kommunizieren und auch bitte auch nicht nur die offenen, sondern auch so ein bisschen die dahinterstehenden, wie du sagst. Ich wünsche mir eigentlich keine Blumen, aber irgendwie schon. Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass daraus nicht so was Liebloses werden darf, im Sinne von, ja, du hast ja nichts gesagt, dann hast du auch nichts zu wollen. Also ich glaube, dieser Anspruch, dass wir Erwartungen kommunizieren, entbindet uns nicht von der Verantwortung, in der Familie auch aufmerksam und liebevoll fürsorglich sein zu wollen und so ein bisschen zu gucken, ne, auch wahrzunehmen, was könnte jemandem vielleicht eine Freude machen, was die Person mir nicht ausbuchstabiert hat. So.
Genau, also Erwartungen können eine Liebessprache sein, aber es braucht schon noch andere Liebessprachen, weißt du? Also selbst wenn man das mit den Erwartungen ganz runterschraubt, braucht man dann halt andere Liebessprachen, um sich halt geborgen und sicher in seiner Familienkonstellation zu fühlen.
Ja, aber es gibt diesen Satz von Eckart von Hirschhausen, Glück ist Erwartungsmanagement, und da ist schon viel dran, dass wir sozusagen oft uns gut damit tun, wenn wir unsere Erwartungen in Anführungszeichen managen, wenn wir die nicht einfach nur haben, sondern wenn wir sozusagen schauen, was erwarte ich, was kann ich selbst dafür tun, dass meine Erwartung sich erfüllt, was brauche ich dafür von anderen, wissen die das, die anderen, was ich dafür brauche, und auch so ein bisschen, wie, sag mal, wie nivelliere ich meine Erwartungen, ne? Also wenn ich mit so ganz hohen Erwartungen an Dinge herangehe, egal ob das jetzt die Sommerferien sind oder meine Elternschaft oder mein Job oder so, dann werde ich sehr, sehr leicht auch enttäuscht werden und frustriert sein. Und wenn ich meine Erwartungen so ein bisschen einlevel und eher sage, manches wird so, manches wird so, ich bleibe da so ein bisschen offen, dann kann es auch manchmal leichter sein, sich positiv überraschen zu lassen.
Da sind jetzt, glaube ich, zwei Themen in einem. Also das eine ist natürlich, je klarer ich weiß, was ich an, sorry, wenn ich jetzt immer mit den Feiertagen ankomme, was mir an Weihnachten wirklich wichtig ist, desto eher kann ich, glaube ich, die Erwartungen dann managen und sagen, ja, aber dieses eine spezifische Thing soll passieren.
Ja.
Und gleichzeitig kann es gut sein, die Erwartungen ansonsten kritisch zu beäugen und zu sagen, ja, aber wenn ich das Ding quasi mehr oder minder hinbekomme, dann kann ich vielleicht auch mich gleichzeitig bemühen, andere Dinge auszuformulieren oder auch wegzulassen. Also weißt du, ich finde, das sind so ein bisschen, jetzt nur zu sagen, hab weniger Erwartungen, dann wirst du nicht so enttäuscht, das ist ja nicht das, was du sagst.
Nee. Es geht um einen bewussten Umgang mit Erwartungen vielleicht, wirklich auch so ein bisschen zu reflektieren, warum erwarte ich das? Ist das eine legitime Erwartung auch, ne? Gerade wenn es um andere Menschen geht, muss ich hier vielleicht ein bisschen mehr loslassen, mehr Raum lassen. Das ist wieder diese Freiheit, von der du vorhin gesprochen hast. Und wenn wir jetzt so über Beziehungen nachdenken, ist eben so ein bisschen ein Paradoxon, dass wir oft alle diesen Wunsch in uns tragen, bedingungslos geliebt zu werden, bedingungslos toll gefunden zu werden, nichts erfüllen zu müssen, ja, also keine Erwartung erfüllen zu müssen, um liebenswert zu sein. Und gleichzeitig ist aber jede Freundschaft und jede Beziehung an gewisse Bedingungen oder Erwartungen gebunden. Also es ist unmöglich, in einer Paarbeziehung mit jemandem zusammen zu sein und zu sagen, ich habe absolut keinerlei Erwartungen an dich, an uns oder an unsere Beziehung. Sondern natürlich ist jede Beziehung, auch wenn wir das nicht ausformulieren meistens, so ein gewisser Vertrag quasi im Sinne von, ich will bestimmte Dinge haben, erleben, fühlen, ich will in einer bestimmten Weise behandelt werden und du bist da auch dafür verantwortlich, bestimmte Erwartungen zu erfüllen und ich versuche bestimmte Erwartungen von dir zu erfüllen und wir haben ein paar gemeinsame Erwartungen ans Leben und die versuchen wir uns gemeinsam zu erfüllen und deswegen passt's oder es passt halt auch nicht. Und ich habe mal gelesen, dass halt psychologisch gesehen die einzige wirklich erwartungsfreie Beziehung, die es überhaupt geben kann, zwischenmenschlich. Die Beziehung ist von einem Elternteil zu seinem neugeborenen Kind. Weil quasi, ne, ein Baby kommt auf die Welt und wir erwarten, du guckst ganz irritiert, wir können darüber gern diskutieren. Also die Idee ist quasi zu sagen, wenn wir uns und wenn wir zwischenmenschliche Kontakte haben in unserem Alltag, wenn wir irgendjemanden treffen, dann scannen wir so ein bisschen ab nach bewussten oder unbewussten Erwartungen. Will ich mit der Person was zu tun haben oder ist die mir unsympathisch oder finde ich die einfach total langweilig und ich habe mir mit der nichts zu sagen oder so, ne? Und wenn eine Person bestimmte Erwartungen erfüllt, dann haben wir Bock, mit der mehr Zeit zu verbringen. Und bei einem neugeborenen Kind ist es idealerweise so, dass dieses Kind erstmal auf die Welt kommt und nichts leisten, können, tun, machen muss, sondern dass wir in der Lage sind, dieses neugeborene Kind anzunehmen und ein Gefühl von Liebe zu spüren, obwohl dieses Baby in dem Moment, wo es da so als Neugeborenes in unserem Arm liegt, noch keine Erwartung in dem Sinne erfüllt hat, außer die, dass es halt jetzt da ist.
Okay.
Weißt du? Und ja, das heißt nicht, dass da vielleicht nicht trotzdem auch Erwartungen drauf liegen, dass wir uns sozusagen Dinge vorstellen, wie wird das später vielleicht mit dem Kind sein. Also es ist nicht so, dass dieses Kind frei von Erwartungen aufwachsen wird, aber es ist üblicherweise so, vielleicht habe ich es nicht so gut erklärt, normalerweise, wenn wir einem Menschen begegnen, scannen wir quasi ab, bist du mir sympathisch oder nicht. Und wenn wir aber ein Baby bekommen, dann hat dieses Baby bei uns quasi so ein bisschen wie so ein Vorschussvertrauen. Also das hat noch nichts gemacht oder so. Wir kennen seine Persönlichkeit noch nicht. Wir wissen eigentlich noch nichts über dieses Kind und ob wir gut matchen, persönlichkeitsmäßig so. Aber wir lieben es trotzdem schon, obwohl es im Prinzip ein noch uns völlig unbekannter Mensch ist.
Okay, vielleicht. Ja. Ich habe nicht mal Widerstände. Ich habe irgendwie so ein... Ich alber dauernd im Kopf rum so mit, naja, wir haben es ja auch 10 Monate lang erwartet. Also ja, insofern ist es schon auch ganz schön ein richtig unbeschriebenes Blatt einer Beziehung. Ich weiß nicht mehr was. Es gibt ja auch Leute, die ihr Kind erstmal nicht mögen oder
oder Schwierigkeiten haben mit der Bindung, ja.
Ja, also, so, ich war jetzt eher so bei Tod. Also,
bei Tod?
Ja, wenn ein Mensch geht, dann sind ja bestimmte Erwartungen erfüllt und bestimmte Erwartungen nicht erfüllt. Mhm. Aber that's about it. Also dann
ist, du meinst, dann ist es vorbei. An die Toten werden keine Erwartungen mehr gestellt.
Also dafür kriege ich jetzt keine Entschuldigung mehr von X, weil X ist jetzt inzwischen nicht mehr da. Oder sonst kenne ich den Satz ja eher so, also bei dem erwarte ich jetzt gar nichts mehr. Weißt du? Also das ist ja so, der kurz vorm Beziehungsabbruch oder nach dem Beziehungsabbruch.
Dass du meinst praktisch, ich erwarte von jemandem nichts mehr, kann auch oft bedeuten, die Person bedeutet mir nichts mehr oder von der Person will ich im Prinzip auch gar nichts mehr wissen, weil...
Ist so eine Wutformulierung halt oft. Also nicht oft, also ist eine mir bekannte Wutformulierung, dass man dann halt, dass Leute dann sagen, mit dem oder der will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, da erwarte ich mir jetzt wirklich gar nichts mehr. So.
Also worauf ich sozusagen hinaus wollte, einfach um das nochmal ganz kurz so zum Abschluss zu bringen. Ich habe mal gelesen, dass sozusagen psychologisch betrachtet es häufig so ist, Babys kommen auf die Welt und erfahren sowas wie bedingungslose Liebe, also idealerweise im Sinne von, ich bin angenommen, einfach weil ich bin. Ich muss dafür nichts tun, leisten können, sondern ich bin bedingungslos geliebt. Und dann endet diese bedingungslose Liebe. Auch in der Eltern-Kind-Beziehung entstehen bestimmte Erwartungen, die erfüllt und aber auch enttäuscht werden können. Das Kind macht die Erwartung idealerweise, ich bin geliebt, aber es gibt schon auch Dinge, die finden meine Eltern liebenswerter und Aspekte von mir, die finden meine Eltern nicht so liebenswert an mir. Und je nachdem, wie das dann so gehandelt wird und wie sensibel da so ein Elternhaus ist, kann das schon auch sehr leicht entstehen, dass ein Kind dann weiter in sein Leben geht, eher mit dem Gefühl, ich bin eingeschränkt liebenswert oder es sind nur bestimmte Seiten von mir liebenswert oder ich bin eigentlich auch gar nicht liebenswert, aber ich muss so tun, als wäre ich liebenswert, damit ich zumindest ein bisschen von der Liebe bekomme, die ich brauche. Und in diesen Prozessen und in dieser Verletzung zu realisieren, ich bin gar nicht bedingungslos geliebt, entsteht dann oft so eine Sehnsucht danach, dieses Gefühl quasi nochmals zu spüren, dass man als ganz kleines Baby hatte, dieses ich bin völlig genug, obwohl ich nichts tun können muss. Und es gibt wohl nicht wenige Menschen, die diese Sehnsucht, praktisch nochmal so eine bedingungslose Liebe zu erfahren oder sie zum ersten Mal zu erfahren, weil sie selbst als Baby nicht erlebt haben, quasi mitnehmen in eine erwachsene Beziehungswelt und quasi sich in jeder Liebesbeziehung, die sie eingehen, aber auch in engen Freundschaften oder so, immer und immer wieder quasi nach diesem Urgefühl sehnen, ich will bedingungslos geliebt sein, ich will nichts erfüllen, leisten, ne, Erwartungen genügen müssen, ich will einfach angenommen sein als die Person, die ich bin. Und das ist so eine menschliche Sehnsucht und gleichzeitig ist sie unerfüllbar in einem Kontext erwachsener Beziehungsgeflechte. Der einzige Ort, wo so ein bedingungsloses Angenommensein als erwachsene Person eventuell noch erfahrbar ist, ist ein therapeutisches Setting, wo sozusagen jemand bewusst quasi so einen Raum kreiert, ne, und so praktisch sagt, wir machen jetzt so eine Reparenting-Geschichte im Sinne von, du kriegst praktisch nochmal so eine elterliche Bedingungslosigkeit von mir als Therapeutin oder Therapeut,
um nachzunähren.
Was dir gefehlt hat, sozusagen, ganz genau. Und da muss ich einfach gerade so dran denken, dass da ja oft auch so eine gewisse Tragik drin steckt, zu sagen, okay, das klingt für mich manchmal so ein bisschen wie Vertreibung aus dem Paradies, weißt du? Also irgendwann gab es mal eine Zeit, wo man als Baby vielleicht dachte, alles an mir ist perfekt, also wenn man das, man hat es nicht so bewusst gedacht, aber wo das so das Erleben oder das Gefühl war so, alle sind einfach nur begeistert von mir, egal was ich mache. Und dann kommt irgendwann so gefühlt dieser Sündenfall, wo das Kind zum ersten Mal merkt, ey, meine Mama, mein Papa, die können auch frustriert von mir sein, sauer auf mich sein, enttäuscht von mir sein, genervt von mir sein. So, das muss ja schon sich krass anfühlen, als Kind zu denken, das ist ein neues Gefühl. Und wie geht man dann damit um? Und was ich ganz erleichternd fand, war, also in dem Buch mit Herz und Klarheit von Herbert Ranz-Polster, da schreibt er genau über dieses Thema. Und da schreibt er darüber, dass aus seiner Sicht sich viele Eltern heute überfordern mit dem Anspruch an sich selbst, ihre Kinder immer bedingungslos zu lieben. Dass er sagt, es ist quasi so ein Anspruch, den man oft so hört. Ich liebe mein Kind bedingungslos. Und dass er sagt, das ist gar nicht möglich. Wir können nicht frei von Bedingungen, also Erwartungen sein. Wir werden manchmal von unseren Kindern, von unserem Kind enttäuscht sein und wir sind keine schlechten Eltern, wenn wir solche Gefühle haben. Es ist unmöglich als Mensch nicht manchmal enttäuscht zu sein. Die Frage ist, wie wir mit Enttäuschungen, auch mit enttäuschten Erwartungen umgehen. Ob wir die Verantwortung für diese Enttäuschung zu 100% quasi auf die Schultern des Kindes legen. Ne? Also du bist eine Enttäuschung. Oder ob wir das schaffen, einem Kind zu vermitteln, dieses Verhalten oder diese Entwicklung oder so, bereitet mir persönlich Schwierigkeiten oder ich struggle da so ein bisschen damit. Aber das ist auch meins. Das heißt nicht, dass du falsch bist oder etwas an dir ändern musst.
Oder zumindest, dass die Erwartungen, die ich an dich habe, Kind, nicht bedeuten, dass ich unsere Beziehung grundsätzlich in Frage stelle. Mhm. Also ich verstehe, glaube ich, den Gedanken mit der bedingungslosen Liebe, dass man da ein bisschen aufpassen muss und gleichzeitig verstehe ich schon dieses Konzept ganz gut. Idealerweise gibt es da ein Band zwischen uns. Und das hat jetzt relativ wenig damit zu tun, ob du jetzt dein Zimmer aufgeräumt hast oder nicht. Aber ich erwarte halt, dass du dein Zimmer war. Und wenn du Pech hast, hört das Kind nicht, ich muss mein Zimmer aufräumen oder Papa will aufgeräumte Zimmer, sondern Papa hat mich nur lieb, wenn das Zimmer aufgeräumt ist, oder ich glaube, Papa hat mich nicht mehr lieb. Was ist denn hier los? Also ne, ja. so diese zwei Ebenen. Verstehe ich dich da richtig?
Ja, ja. Also es ist, glaube ich, nicht leicht als Kind zusehends mit mehr Erwartungen konfrontiert zu werden und eben auch die Erfahrung zu machen, ich kann Erwartungen enttäuschen. Und das macht dann auch was mit den Menschen, die mich lieben. Die lieben mich dann nicht weniger. Das ist hoffentlich die Erfahrung, die ein Kind dann macht. Macht auch nicht jedes Kind. Aber ne, das Ideal wäre, das Kind spürt, ich bin immer geliebt. Aber es gibt trotzdem Dinge, ja, da enttäusche ich Menschen. Und das ist ein schwieriges Gefühl. Also ich kann da auch jetzt ganz unabhängig von irgendwelchen Studien oder so auch einfach aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung erzählen, dass ich als Kind das ganz schrecklich fand, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwo irgendwen enttäuscht zu haben. Ich war so ein totales, heute würde man so ein bisschen poppsychologisch sagen, People-Pleaser-Kind. Ich wollte immer, dass alle mich mögen, dass alle mich toll finden. Und ich habe sozusagen nach Kräften mich bemüht, alle Erwartungen zu erfüllen. Und fand es ganz schlimm, wenn ich daran irgendwie gescheitert bin. Ne? Entweder durch so unausgesprochene Erwartungen, du hättest es ja wohl sehen können. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, woher hätte ich das denn wissen sollen? Aber ich habe das voll internalisiert. Also ich bin sicher schuld. Aber auch wenn es dann so völlig widersprüchliche Erwartungen gab, ne, wo man wirklich sagt, also beim besten Willen, ich kann nicht exakt gleichzeitig diese beiden Erwartungen erfüllen, weil die sich einfach gegenseitig ausschließen. Aber ich erinnere mich, dass ich als Kind, auch als Heranwachsende, wirklich mich sehr, sehr bemüht habe, es immer allen recht zu machen und für alle die zu sein, die sie in mir sehen wollten. Und das waren aber natürlich unterschiedliche Erwartungen. Ne? Also meine Eltern hatten andere Erwartungen als meine Lehrkräfte, als Gleichaltrige, als meine Großeltern, als Leute im Umfeld. Und ich hatte dann manchmal so das Gefühl, ich muss ganz viele Noras gleichzeitig sein, sozusagen. Und darf die auch nicht durcheinander kriegen, diese Rollen. Und was ich ganz schlimm fand, war, wenn mir irgendwo gespiegelt oder unterstellt wurde, ich hätte quasi mit Absicht eine Erwartung nicht erfüllt, weil ich immer so dachte, ich mache hier alles, was ich kann. Also ich würde never ever bewusst was falsch machen. Aber es passiert halt trotzdem manchmal. Und dann so eine Enttäuschung zu spüren, also auch so eine menschliche Enttäuschung, das hätte ich nicht von dir gedacht. So, oh, also das ist richtig schmerzhaft für mich gewesen. Und ich kann mich dann noch sehr genau dran erinnern, an dieses Gefühl, und ich habe das sehr doll mitgenommen, auch in meine eigene Mutterschaft, und so gedacht, ich möchte ganz arg versuchen, dass ich, so gut ich das kann, meine Kinder davor sozusagen schützen möchte, dieses Gefühl von Mama ist jetzt enttäuscht von mir, so zu fühlen, weil ich einfach dachte, diesen Schmerz möchte ich ihnen nicht zufügen, weil ich weiß, wie sehr das wehtut, sozusagen.
Ich glaube, ich verstehe das, weil ich ja hier schon auch an anderer Stelle immer wieder sage, dass ich glaube, dass wir unsere Kinder viel stärker einschränken und so sozusagen so mikro beeinflussen, als wir glauben. Also ich glaube, dass Erwartungen schon ein ziemlich mächtiges Tool sind, um Kinder, ich sage jetzt mal ein großes Wort, gefügig zu machen. Also das ist zumindest was, worüber ich in letzter Zeit immer wieder nachdenke, ob dieses Fallenlassen von einem Halbsatz, von dieses Augenbrauen hochgeziehe, also dass nur Höflichkeit nicht genügt, sondern dass eben, ich tue mir so schwer, dann ein richtig klares Bild dafür zu finden, weil ich selber da einfach immer noch weiter hier irgendwie auf der Suche bin, wie wir die dieses Rüberschieben von Erwartungen, so würde ich es mal nennen wollen, wie ich das besser reflektieren kann. Du scheinst dann, beschreibst zumindest, dass du dann einen großen Weg gegangen bist oder dass du das sozusagen aktiv in deine Mutterrolle integriert hast, da aufzupassen.
Ich bemühe mich darum. Das heißt nicht, dass ich das immer hinkriege.
Du bemühst dich, genau. Und mir wird das immer so immer klarer, wie sehr eigentlich wir Eltern unsere Kinder so mit genau solchen, ja, mit solchen Moves irgendwie mitsteuern. Hm. Und das, ich finde es nicht immer leicht, also da bei sich zu bleiben, hm. Zumindest zu einem größeren Anteil bei sich zu bleiben.
Ja.
Weil, wie du ja ganz am Anfang sagtest, das auch irgendwie gar nicht möglich ist. Also es gibt ja keinen klinisch reinen Raum ohne Erwartungen.
Nee. Und Erwartungen, das ist, ich finde es wirklich auch so einen schwer greifbaren Begriff, hm. weil Erwartungen sich sehr belastend anfühlen können und sich sehr einengend anfühlen können. Manchmal können sie sich auch sehr hilfreich anfühlen, ne? Im Sinne von Direktiven. Also ich erwarte von dir das, es gibt mir dann auch halt, wo ich hinlaufen soll.
Genau.
Und Erwartungen können sich auch richtig empowernd anfühlen. Also wenn ich sozusagen von einem Kind etwas erwarte, dann kann das Kind auch daraus lernen, das traut man mir zu. Ne? Also dass dieses Potenzial wird in mir gesehen, sozusagen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel meinem Kind sage, ich rechne damit, dass du eine richtig tolle große Schwester wirst oder ein richtig toller großer Bruder wirst, weil du bist sehr einfühlsam und sehr zugewandt und ich glaube, du kannst das und das und das ganz toll, dann kann sich das belastend anfühlen und überfordernd. Es kann sich aber auch bestärkend und positiv anfühlen. Ne?
Dann wäre es also ein vorgezogenes Lob.
Vielleicht, ja. Oder zumindest so eine Eröffnung von so einem Potenzial im Sinne von, ich sehe dich so und weil ich dich so sehe, hast du vielleicht den Mut, in diese Rolle dann auch so hineinzuwachsen. Ne? Also das ist so ein Thema, was mir manchmal auch in schulischen Kontexten zum Beispiel begegnet. Es wird ja in vielen Schulen mittlerweile zum Glück immer mehr so ein bisschen binnendifferenziert auch unterrichtet. Also, dass man praktisch innerhalb einer Klasse unterschiedliche Anforderungsniveaus bei Aufgaben oder sowas wählt. Und das ist eine sehr wertvolle Entwicklung, ne? Weil man einfach damit der Tatsache Rechenschaft trägt, dass Kinder im gleichen Alter sehr unterschiedliche Lernaufgaben brauchen können. Es ist aber auch nachgewiesen, dass wenn zum Beispiel ein Kind für sich selber die Erfahrung macht, ich krieg in Mathe immer sozusagen die Arbeitsblätter der untersten Stufe, ja, und das für sich so identifiziert, ich kriege quasi immer die einfachsten Aufgaben, dann kann das Kind auch dadurch internalisieren, zu sagen, die Erwartung an mich ist also, mehr schaffe ich nicht. Ich bin sozusagen einsortiert im untersten Lerndrittel in Mathe. Das ist meine Rolle, die nehme ich jetzt an. Ich bin schlecht, weißt du, was ich meine, in Mathe und ich werde gar nicht mehr erreichen. Und dann kann sozusagen manchmal das Austeilen eines leicht überfordernden Arbeitsblattes bei dem Kind auch wie so ein positiver Lernmotor wirken, im Sinne von, das ist zwar schwierig, aber man traut es mir zu, also traue ich es mir auch selbst zu, da hinzukommen. Und das finde ich so schwierig beim Thema Erwartungen, dass ich so denke, wir alle können nicht ohne sein. Erwartungen sind überall. Die kommen auch von ganz unterschiedlichen Ecken. Die kommen ja auch nicht nur aus uns als Individuen, sondern wir begegnen ja auch bei jeder U-Untersuchung beim Kinderarzt gewissen Erwartungen an Entwicklungsschritte. Kann ihr Kind jetzt schon 50 Wörter sprechen? Kann ihr Kind mit Pinzettengriff greifen oder irgendwas? Wir erleben Erwartungen überall, auch als ne, Familie. Wenn wir irgendwo hinkommen, wird erwartet, dass wir unsere Kinder in einer bestimmten Weise im Griff haben oder dass sie sich in einer bestimmten Weise benehmen oder so. Und wir können da nicht raus und trotzdem wünschen sich, glaube ich, viele Eltern, mich eingeschlossen, in der Familie so ein bisschen so eine Art Schutzraum zu schaffen, wo Kinder nicht das Gefühl haben, die ganze Zeit Erwartungen genügen zu müssen und quasi nicht gut genug zu sein, wenn sie bestimmte Erwartungen nicht erfüllen. Also ich habe schon manchmal so dieses innere Bild von, ich wünsche mir, dass wenn meine Kinder mit uns Eltern sind, dass sie das ein bisschen als so einen erwartungsfreien Raum erleben, wo sie einfach sein dürfen, wo sie explorieren dürfen, wo sie in dem Sinne nichts falsch machen können. Und gleichzeitig glaube ich, dass das so ein Ideal ist, das man nie zu 100% erreichen kann, weil auch im erwartungsfreisten Raum, den ich versuche zu kreieren, gibt es Glaubenssätze und gibt es bestimmte Begrenzungen und bestimmte Erwartungen, die natürlich trotzdem existieren. Ne? Also ich versuche dann innerlich zu sagen, also meine Kinder sollen in alle Richtungen sich interessieren dürfen. Ja, aber ich habe natürlich die Erwartung, dass sie sich dabei nicht verprügeln, dass sie dabei angemessen mit uns kommunizieren, dass sie sich an bestimmte Grundregeln des Zusammenlegens halten. Also so.
Ich würde vielleicht gerne noch das Wort Manipulation mit reinbringen.
Ja.
Kann da die Grenze sein von dem, was wir gerade suchen? Also wir haben jetzt ja eingesagt, Erwartungen können fies sein und Erwartungen können aber auch positive Bedingungen haben. Erwartungen sind überall und ohne gewisse Grunderwartungen funktioniert wahrscheinlich weder unser gesellschaftliches Zusammenleben noch irgendwie eine glückliche Familiensituation oder so. Und woran ich halt so herumhadere, ist aber der manipulative Teil, glaube ich, von Erwartungen. Mhm. Also in einer gesellschaftlichen Situation. Alle merken, es ist hier irgendwie Scheps, aber machen eine gute Miene zum bösen Spiel. Das wäre so ein Muster zum Beispiel.
Ja.
Vielleicht können wir da versuchen, die Grenze zu ziehen. Ich möchte schon Erwartungen an meine Kinder stellen oder an meine Partnerperson, aber ich möchte die nicht manipulieren und ich möchte auch von denen nicht manipuliert werden, beziehungsweise ist dann sozusagen das Atombombenpotenzial relativ hoch, dass man halt sich denkt, hier ist irgendwas grundfalsch, ich kann es nicht mal benennen, aber ich fühle mich hier einfach nicht gewertschätzt und wohl.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist noch ein bisschen komplexer, weil manipulieren setzt ja sozusagen ein bewusstes Handeln voraus. Also ich kann natürlich, oder?
Ja.
Meine Kinder bewusst quasi versuchen, in eine gewisse Richtung zu drängen und zu sagen, ich habe die Erwartung, dass mein Kind ein doller Fußballer wird und jetzt nudge ich sozusagen von Anfang an mein Kind in diese Richtung, ne? Und baue da schon gleich ein Tor im Garten und übe mit dem Kind und push das so ein bisschen in diese Richtung. Aber es gibt so viele Erwartungen, von denen wir uns teilweise kaum selbstbewusst sind, dass wir sie haben und die trotzdem total subtil wirken und die auch je nach Kind ganz viel Druck machen können, ohne dass ich das will und ohne dass ich das bewusst steuere, ja. Also ich selber war so ein super sensibles Kind für Erwartungen. Ich wollte alle glücklich machen und wollte sozusagen das perfekte Kind sein und habe dann wirklich auch schon fast detektivisch versucht, quasi verdeckte Erwartungen rauszukriegen, ja. Zum Beispiel habe ich so gedacht, ja, Erwachsene sagen immer gerne, ja, mach alles, was du willst und alles, was du machst, ist toll, aber das kann ja nicht stimmen. Die haben sicher Präferenzen und das kann man zum Beispiel darüber rauskriegen, indem man als Kind gut lauscht, was die Erwachsenen über einen erzählen und wie sie dabei klingen. Und wenn man dann zum Beispiel hört, ne, so einen Satz wie, unser Kind liest schon ganz allein diese dicken unendliche Geschichte, Wälzer, so, oder klingt so stolz mit drin, dann ist da sozusagen für mich das Signal da, das ist anscheinend eine gute Erwartung, die ich da erfüllt habe. Und wenn man so hört, so, oh ja, wir haben jetzt auch so Barbies angeschafft, es gab einfach keinen Weg mehr drumrum, so, dann klingt da die Erwartung durch, wäre schön, wenn unser Kind nicht so ein Barbie-Mädchen würde, weißt du? Und das heißt nicht, dass das sozusagen immer ausgesprochen ist oder aber das macht trotzdem was mit einem. Und ich merke das auch bei unseren eigenen Kindern. Wie du sagst, diese ganz kleinen, teilweise nonverbalen Signale. Ziehe ich die Augenbraue hoch? Wie gucke ich? Wie enthusiastisch frage ich nach, wenn mein Kind von irgendwas erzählt? Was erzähle ich anderen weiter? Was erzähle ich anderen nicht weiter? Was kriegt einen Platz im Familienfotoalbum, was wird nicht dokumentiert, weißt du, was ich meine, das spiegelt ja alles sowas wider und es gibt da Kinder, die sind da so ein bisschen unempfänglicher für und sagen, das ist mir ehrlich gesagt egal, also ich mache einfach hier so mein Ding und ob meine Eltern das jetzt geil finden oder nicht, ist mir wirklich Latte, so, und es gibt aber halt auch viele Kinder, denen selbst so ganz, ganz feine Signale von oh, das sieht aber schon aus, als würde die Mama oder der Papa lieber wollen, dass so dann schon reichen, um sich selbst wirklich auch in ihren Interessen und Neigungen und Leidenschaften und so zu beschneiden. Und ich kenne ganz viele Frauen in dem Fall tatsächlich, wobei es das sicherlich auch bei Männern gibt, aber ich kenne ganz viele Frauen so in meinem Alter, die zum Beispiel sagen, es fällt ihnen wahnsinnig schwer, manchmal überhaupt zu wissen, was ihnen gefällt. Also selbst bei so banalen Sachen wie Klamotten kaufen oder so, die quasi in einem Laden stehen und so innerlich die Stimme hören, was ihre Mutter oder ihr Vater oder weißt du, zu bestimmten Sachen jetzt sagen würde. Aber wenn man sie ehrlich fragt, was gefällt denn dir? Dann sind sie blank. Dann stehen sie da und können es nicht sagen, weil sie so geprägt sind von externen Erwartungen, dass sie das kaum ausblenden können, um mal zu fühlen, was ist eigentlich mein eigener Geschmack. Selbst bei was völlig Banalem wie einer Jeans, die man kaufen will. Mhm. Und das ist etwas, wo ich eben eine große Verantwortung spüre als Mutter, da zu versuchen, quasi die innere Stimme und die inneren Impulse unserer Kinder nicht zu überdecken. Und gleichzeitig ist mir sehr bewusst, dass ich als Mutter in der Biografie meiner Kinder sozusagen eine machtvolle Figur bin und sein werde. Und dass die natürlich auch mitkriegen, wofür ich brenne, was mich begeistert, was mich vielleicht auch nervt. Und ich kann das gar nicht verhindern, dass das auch in ihren Lebensbereich so eindringt. Ich versuche dann manchmal echt auch so diese Metaebene da praktisch reinzubringen und zu sagen, du spürst vielleicht, dass ich mich damit schwer tue. Das heißt aber nicht, dass das falsch oder verkehrt ist. Es ist einfach nur, dass ich dazu gar keinen Zugang habe. Also zum Beispiel beim Thema Computerspiele war mir das sehr wichtig, weil das ja sowieso gesellschaftlich oft so ein bisschen abgewertet wird, ne, als Hobby. Und ich selber bin halt so ein Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas mit Zocken anfangen können. Ich habe noch nie irgendein Spiel mit Freude gezockt. Ich habe auch kein Handyspiel, das ich spiele. Also das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Und dann meinen Kindern und Jugendlichen so zu sagen, ich finde das richtig faszinierend, wie ihr euch in diesen Welten verlieren könnt. Ich habe da so gar keinen Zugang zu. Ja? Ich glaube auch nicht, dass ich den noch bekommen werde in diesem Leben. Aber das heißt nicht, dass ich das geringschätze oder dass ich das abwerte oder dass ich das blöd finde. Es ist wirklich einfach ein Teil eurer Lebensgestaltung, eurer Welt, die ich nicht verstehe. Nicht mehr und nicht weniger.
Mhm. Nur wann wird daraus eine Erwartung und wann wird daraus eine manipulierende Erwartung? Also wenn du sagen würdest, spielst du schon wieder Computer? So, das wäre dann, oder? Das meinst du, das wäre dann so eine, ich erwarte eigentlich, dass du irgendwie was mit Holz bastelst oder so.
Aber dass du jetzt die Kiste ausmachst. Ja.
Ja, genau.
Habe ich auch schon gesagt. Klar.
Aber nicht alles, was wir zu unseren Kindern sagen, ist ja eine Erwartung. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn ich sage, so, tu das, tu jenes, geh in die Schule, dann natürlich ist es auch eine Erwartung, aber ich glaube, da kommen wir dann sozusagen ins bedeutungsfindende Unterholz. Ja.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass wir im Alltag mit unseren Kindern und mit unseren Partnerpersonen und mit anderen Menschen wirklich unglaublich viel Erwartungen kommunizieren, unsere eigenen. Und wie gesagt, das können ja auch legitime Erwartungen sein, das sind teilweise auch gesellschaftliche Erwartungen. Natürlich ist sowas wie, mach jetzt die Kiste aus, mach jetzt deine Hausaufgaben, putze die Zähne, geh ins Bett, morgen ist Schule. Das ist eine Kaskade von Erwartungen, die ich da formuliere. Das heißt nicht, dass das falsch ist oder so, aber das ist schon so, dass das unseren Alltag sehr prägt.
Genau, aber dann ist sozusagen...
Du hast das Gefühl, dann ist alles dann Erwartung.
Genau, weil dann ist wirklich alles Erwartung. Also dann ist das, was wir hier machen, auch, also dann ist es, also dann weiß ich gar nicht, was erwartungslos wäre.
Ja. Aber das ist für mich eben genau eine spannende Frage. Also mein Wunsch als Mutter ist, dass es tatsächlich eben in unserem Familienleben Situationen, Momente, Zeiträume, Schutzräume geben soll, die eben nicht geprägt sind von diesem und jetzt noch dies und dann noch das und dann ist das noch dran. Und wie gesagt, ein erwartungsfreier Raum ist eine Illusion, aber also um jetzt einfach so ein Bild zu bemühen, wenn wir im Sommer Urlaub sind als Familie, wir fahren echt noch zu siebt, ich bin da total begeistert von, dass unsere großen Kinder noch Lust haben, mit uns in Urlaub zu fahren, das ist ja auch eine Erwartung, die ich losgelassen habe, weil ich denke, das kann man nicht erwarten von so großen Kindern, aber sie kommen freiwillig mit, voll schön. Hoffentlich reagieren sie nicht auf eine unbewusste Erwartung, du merkst es schon.
Wäre halt schon schön. Genau, es wäre schon schön.
Wäre schon schön, ne? Aber wenn wir dann zum Beispiel, da machen wir manchmal so Strandtage, ja? Also wir gehen dann so an Strand, ans Meer. Und da ist es mir dann zum Beispiel wirklich so total wichtig, dann zu sagen, und ob dann jemand einen Badeanzug anzieht oder eine Badehose oder einfach in Jeans auf dem Handtuch sitzt, ob eine Person ins Wasser geht oder liest oder spazieren geht oder am Handy ist oder einen Drachen steigen lassen will oder eine Sandburg baut oder einen Hotdog will oder, weißt du, das ist alles möglich und alles okay und es wird überhaupt nicht bewertet und es gibt nicht so ein, so muss der Strandtag werden Ding, sondern es ist dann wirklich so, die Prämisse für den Tag ist, wir sind jetzt hier und alle machen das, worauf sie Lust haben und was ihnen gut tut. Und natürlich müssen wir da auch drauf achten, dass Kinder, die noch nicht schwimmen können, nicht alleine ins Wasser gehen und so, klar. Aber so ein bisschen ist das oft so ein Raum, wo ich das Gefühl habe, dass da auch für unsere Kinder so ein Raum entsteht von einem Tag, der sich anfühlt nach einem Tag ohne Erwartung. Und ich meine dann auch zu sehen, wie entspannend das ist. Im Kontrast zum normalen Alltag, so Tage zu erleben, wo man wirklich mit sich und seinen Bedürfnissen in Kontakt sein kann und sagen kann, wenn ich müde bin, schlafe ich, wenn ich Hunger habe, esse ich, wenn ich lesen will, lese ich, wenn ich schlafe, weißt du, wenn ich zurück ins Apartment gehen will, dann gehe ich zurück. Und es gibt in dem Sinne nichts, was man falsch machen kann. Es gibt nichts, wo man enttäuschen kann. Es ist einfach alles okay und alles möglich. Und ich versuche auch in unserem, sag ich mal, normalen Alltag, also ja, jetzt nicht im Urlaub oder so, zumindest so Räume aufzumachen, weißt du, wo ich dann nicht die ganze Zeit sage, und hast du jetzt schon Hausaufgaben und müsstest du jetzt nicht mal dies und musst du jetzt nicht nochmal das, sondern wo man wirklich so ein bisschen hat, diese unverplante Zeit, so, wonach fühlst du dich jetzt? Alles ist okay. Mhm. Und wenn dann ein Kind sagt, ich würde jetzt gern rausgehen, Radfahren, Kuchen backen, ist das okay? Und wenn das Kind sagt, ich würde jetzt am liebsten Fernsehen gucken, Hörspiel hören, weiß ich nicht was, ist genauso okay. Also es ist dann wirklich einfach ein freier Raum. Möchtest du was mit mir zusammen machen? Möchtest du was alleine machen? Möchtest du zu Hause bleiben? Also ich muss es nicht alles so auffächern, ne? Aber wirklich schon so klar, zu klar. versuchen zu sagen,
das ist die innere Haltung,
so,
ja.
so Oasen im Alltag, wo ein Kind wirklich komplett Freies zu fühlen, worauf habe ich jetzt gerade Bock? Weißt du, ohne tieferen Sinn und ohne höheren Nutzen, einfach, was fühlt sich jetzt gerade gut an? So, und das dann zu machen. Und in dem Kontext spreche ich mit meinen Kindern auch darüber, mit den größeren Kindern, nicht mit den ganz kleinen, über sowas wie billiges und teures Dopamin. Also, dass wir manchmal die Tendenz haben, in solchen Momenten, in solchen Oasen erstmal Richtung billiges Dopamin zu streben, also Dopamin, für das wir uns nicht anstrengen müssen, ja, also Netflix gucken, sowas, und dass es manchmal erfüllender ist, langfristig für uns körperlich und seelisch so ein bisschen, sag ich mal, teureres Dopamin uns zu besorgen, also Dopamin, für das wir was machen müssen, entweder in Beziehungen gehen oder uns körperlich bewegen oder irgendwas, ne, schaffen, kreieren, aber ich versuche das dann wirklich mit meinen Kindern zu besprechen, nicht auf so einer moralischen Ebene, also es ist besser zu häkeln als Netflix zu schauen, sondern eher so, guck da mal hin, fühl da mal hin, wie lang hält das Glücksgefühl an, wenn du eine Folge was geguckt hast, wie fühlt sich das Glücksgefühl an, wenn du selber was gemacht hast oder wenn du eine Runde draußen warst oder so, also mach das was anderes mit deinem Körper und deiner Seele so, darfst du ja mal ausprobieren. Und da habe ich das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert und dass das auch für mich selber eine schöne Lernerfahrung ist, in solchen Momenten hinzuspüren im Alltag mit meinen Kindern. Was brauche ich jetzt eigentlich? Was würde ich jetzt in so einem erwartungsfreien Raum gerne machen? Und dann gibt es Wochen, da schaffen wir das quasi gar nicht, weil eine Klasse aber die nächste jagt und dann ist noch hier ein Therapietermin und da noch ein Arzttermin und dann noch ein Hobby und dann noch ein Kindergeburtstag. Und es gibt andere Wochen, da kriegen wir das mehr hin.
Also ich verstehe und ich finde es auch richtig und wichtig, sozusagen freiere Räume, ich würde sie jetzt mal ungetaktetere Räume nennen, also dein super Beispiel mit, wir liegen alle am, was war es, am Strand und wir müssen einfach gar nichts so oder der Nachmittag hat nicht noch zwei Termine und so. Und für mich bei Erwartungen das Schwierigste oder das Interessanteste gleichzeitig ist, subtile Botschaften, zwischen zwei Menschen, sage ich jetzt mal, und gerade in meiner Vaterrolle, dass die Botschaft möglichst klar bleibt und dass sie nicht auch auf die Person zielt oder dass man nicht die Person klein macht, runter macht, niedermacht, kritisiert, um ein eigenes Ziel zu erreichen. Ja. Also wie schaut es denn hier wieder aus? Also dieses Generalisierende, einer Person irgendwas zuschreiben, wie sieht es in deinem Zimmer denn schon wieder aus?
Nie räumst du auf.
Nie räumst du auf oder ja, das habe ich ja gar nicht anders erwartet, dass das nicht klappt.
Ja, ja.
So, also, ne, wo immer sowas mitschwappt neben der reinen To-Do-Ebene,
sag ich. Ja.
Da finde ich persönlich die größte Herausforderung oder
ja.
Wachstumschance. Also,
Ich bin dazu übergegangen, wenn ich eine Erwartung in mir spüre, weil ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch eine legitime Erwartung, das dann auch wirklich oft zu formulieren mit dem Wort, ich erwarte. Also ich erwarte von dir, dass du jetzt deine Hausaufgaben machst. Und das klingt erstmal so ein bisschen ungewohnt, finde ich. Und gleichzeitig habe ich manchmal so für mich das Gefühl, das ist ehrlicher, als sowas zu sagen wie, ich fände, es wäre jetzt dran. Weißt du, was ich meine? Also das klingt so wischiwaschi, aber ich finde dann manchmal wichtig, meinen Kindern gegenüber zu markieren, was erwarte ich und was wünsche ich mir vielleicht und was ist wirklich einfach eine Idee, die ich habe, die sie annehmen oder ausschlagen können. Also ich versuche da, so gut ich es kann, sage ich mal, auch so ein bisschen sprachlich präziser zu sein mit dem, wie ich mit meinen Kindern rede, was ist sozusagen wirklich eine Aufforderung im Sinne von, das muss jetzt sein und was ist ein Vorschlag und was ist eine Idee und was ist einfach ein Gesprächsimpuls so. Und manchmal sind meine Kinder dann auch genervt, wenn sie dann sagen, du erwartest das so, aber dann denke ich, ja, aber das macht es nicht besser, wenn ich die Erwartung irgendwie verstecke und übertünche und in eine andere Formulierung kleide, sondern meine ehrliche Erwartung ist, du machst jetzt deine Hausaufgaben. Und dann ist das die fairste Botschaft, die ich in dem Moment geben kann, finde ich. Und gleichzeitig versuche ich meine eigenen Erwartungen, und zwar auch so unbewusste Erwartungen, so gut ich kann, zu reflektieren und da auch in manchen Formulierungen darauf zu achten, nicht sozusagen meine Erwartungen so überzustülpen. Und da geht es wirklich auch manchmal um so banale Formulierungen. Mir liegt es oft auf der Zunge, dann zum Beispiel meiner Tochter zu sagen, wenn du später mal einen Mann und Kinder hast, dann wirst du das dann so machen können. Und dann zu sagen, stattdessen, ne, wenn du später mal einen Mann oder eine Frau hast oder in einer Partnerschaft bist und vielleicht möchtest du ja auch Kinder haben oder auch nicht, aber dann kannst du, weißt du, was ich meine? Also, dass man so ein bisschen diese Räume aufmacht und nicht automatisch so eine Normzuschreibung vornimmt. Und zum Beispiel auch in Bezug auf Bildungswege oder schulische Bildung. Als mein erstes Kind klein war, habe ich manchmal, ohne das zu hinterfragen, sowas dann gesagt, also so ein ganz kleines Kind, 3 Jahre alt oder so, ja, und dann später gehst du mal aufs Gymnasium und dann machst du Abitur und dann kannst du danach studieren, so, weil ich einfach quasi meinen eigenen Lebensweg so innerlich reproduziert habe. Das ist der normale Weg, das wirst du auch machen.
Ja, genau.
Anstatt sozusagen zu so einem kleinen Kind, bei dem man ja noch überhaupt nicht weiß, wie der Weg aussehen wird. Und später mal wirst du in die Schule gehen und da gibt es ganz unterschiedliche Schulen und mit denen kann man ganz unterschiedliche Dinge später machen und du wirst auf jeden Fall mal als erwachsene Person, ne, was machen können, was du dir selber ausgesucht hast und dann sind wir schon mal gespannt, was das sein wird, so, aber noch nicht so, weißt du. Und es gibt natürlich Beispiele, wo dann Eltern super einengend sind und sagen, du wirst mal Arzt, du erbst meine Praxis, so. Aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die so unbewusst einfach eigene Erfahrungen, gesellschaftliche Botschaften so, ne, weitergeben. Also ich höre das super oft, diese heteronormativen Sachen, dass man eben kleinen Jungen sagt, was soll denn später mal deine Freundin sagen, wenn du nicht aufräumst, weißt du so, anstatt erstmal zu sagen, ja, keine Ahnung, ob der mal eine Freundin haben wird. Also gibt auch noch andere Optionen, ne? Und
warum sollte sie sich drum kümmern?
Genau, vielleicht ist die Freundin ja auch die noch weniger aufräumt, man weiß es nicht. Genau, also so diese Zuschreibung. Oder ich höre das eben oft, dass Eltern sowas sagen, gerade zu ihren Töchtern, wie du musst das und das können, das, weißt du, das erwarten die Männer sozusagen. Also du musst ja später mal in deiner Familie auch. Und das sind einfach dann so Bilder, wo ich sehr stark versuche, das nicht weiterzugeben. Ja. Und ich würde gern ganz zum Schluss, ich weiß, dass wir schon fast am Ende unserer Folge sind, noch auf ein Thema eingehen im Kontext von Erwartungen, das mir auch in letzter Zeit öfter begegnet ist. Und zwar gibt es den Begriff des Low-Demand-Parenting. Hast du da mal was von gehört?
Das sind die Momente, die ich so lieb im Podcast. Nein. Low-Demand-Parenting.
Okay. Ist keine Schande.
Ich habe so eine Ahnung. Aber ich glaube, bevor ich jetzt hier herumrate, würde ich doch lieber dich fragen wollen. Was ist denn Low-Demand-Parenting?
Genau, also der Begriff geht zurück auf Amanda Diekman und die hat viel publiziert, spezifisch auch zum Begleiten neurodivergenter Kinder und Jugendliche, insbesondere zur Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum mit ADHS und insgesamt Kindern, die eine hohe Demand Avoidance haben. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die besonders schwer sich tun mit Erwartungen und die Erwartungen oft nicht nur als unangenehm oder anstrengend empfinden, sondern regelrecht als bedrohlich. Also deren Nervensystem sozusagen auf biologischer Ebene ganz, ganz krass auf ausgesprochene oder auch unausgesprochene Erwartungen reagiert und dann oft mit einer Panikreaktion. Das heißt, es gibt Kinder, gerade Kinder im Autismus-Spektrum, denen stellt man eine bestimmte Anforderung, ja, eine bestimmte Erwartung sozusagen vor die Nase und die Reaktion ist, als hätte man denen eine runtergehauen. Also wirklich eine Schmerz- und Schockreaktion. Und das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Und zu einem gewissen Grad, also wir müssen da so ein bisschen differenzieren, ist, sag ich mal, es weit verbreitet in der Bevölkerung, dass Erwartungen, gerade auch sehr spezifische Erwartungen, manchmal zu einer gewissen Abwehrreaktion führen. Der Fachbegriff dafür ist Reaktanz. Das heißt, eine Person sagt, du musst das so machen und in dem Moment hast du schon keinen Bock mehr. So. Und das lässt sich eben auch gesamtgesellschaftlich oft beobachten, ne? Sowas wie Veggie Day, ja? Die Grünen sagen, lass mal Veggie Day machen, dann ist die Reaktanz, nö, jetzt esse ich erst recht eine Currywurst. Ja, ja, so, ja. Ne?
Gerade so moralische Dinge, ne?
Genau, genau. Mhm. Und das ist was, was ganz, ganz viele Menschen kennen und was einfach eine psychologische Reaktion ist, weil da das Autonomiegefühl verletzt wird, ne? Also wir Menschen haben ein starkes Streben nach Autonomie, wir wollen über uns selbst bestimmen, das ist die Freiheit, von der du vorhin gesprochen hast. Und wenn sozusagen dann jemand kommt und sagt, darfst du nicht oder sollst du anders, ist oft erstmal die intuitive Reaktion, nee, von dir lasse ich mir gar nichts sagen. So. Das ist Reaktanz. Und wenn die Reaktion aber nicht so eine rein, ich sag mal so ein bisschen trotzige ist, sondern wirklich eine Reaktion ist, die mit einem körperlichen Unwohlsein, mit einem Schmerz einhergeht, dann spricht man von Demand Avoidance. Also wenn ich wirklich auf Nervensystemebene darunter leide, zu spüren, ich soll oder muss jetzt irgendwas machen. Wenn ich dieses sehr, sehr starke Autonomiegefühl habe und dieses Einschneiden in mein Autonomiegefühl fühlt sich für mich nach etwas an, was ich dann nicht mehr umsetzen kann, weil es mir so weh tut, sozusagen. Da sind wir im Bereich der Demand Avoidance. Und dann gibt es noch, das ist sozusagen die Steigerung, die sogenannte Pathological Demand Avoidance, PDA. Das ist ein eigenes Profil innerhalb des Autismus-Spektrums. Das sind dann Menschen, da kommen noch andere Faktoren dazu, die wirklich ein Nervensystem haben, das oft den Erwartungen eines normalen Alltags in unserer Gesellschaft mit Schule oder Beruf oder so eigentlich kaum genügen könnte. Das ist wirklich eine Behinderung des Nervensystems, die einen ganz, ganz anderen und sehr, sehr einfühlsamen und sehr vorsichtigen Umgang mit diesen Menschen erfordert. Und da ist es zum Beispiel so, dass da teilweise schon diese Demand Avoidance anspringt, bei jeder Form von direktiver Sprache, also selbst bei sowas absolut Banalem wie deck mal den Tisch oder so, geht dann schon praktisch die Alarmanlage los. Hängt immer auch ein bisschen davon zusammen, wie das Stresslevel gerade insgesamt ist, aber das ist wirklich sozusagen die Extremvariante, ja? Also ich vereinfache jetzt ein bisschen hier, aber was ich in dem Zusammenhang eben wertvoll finde, ist zu verstehen, es gibt dann eben dieses Konzept des Low-Demand Parenting und das wurde entwickelt, spezifisch eben auch für Menschen mit dieser starken Demand Avoidance, wo es im Prinzip darum geht zu sagen, wie kann man Menschen möglichst entlasten, die diese starke Stressreaktion zeigen auf Erwartungen und wie können wir über indirekte Kommunikation, über erwartungsfreie Räume, über Equalizing, also sozusagen auf Augenhöhe begeben, jede Form von Hierarchie und Machtposition vermeiden, sprachlich, aber auch körperlich so. Wie können wir da das Nervensystem entlasten, damit diese Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen besser kooperieren können, besser klarkommen? Und es würde jetzt hier zu weit für das gesamte Konzept zu erklären, aber was ich an diesem Low-Demand-Parenting sehr schön finde und auch sehr hilfreich finde tatsächlich für alle Eltern, egal ob sie neurodivergente Kinder haben oder nicht, ist, dass Amanda Diekmann sagt, Erwartungen können sich oft als Bedrohungen anfühlen für Kinder und Jugendliche, vor allem wenn sie aus einer Machtperspektive kommen. Also wenn Kinder sich als unten erleben in der Hierarchie und dann von oben die Erwartungen sozusagen übergestülpt werden, dann kann sich das sehr bedrohlich anfühlen. Und wenn wir das verstehen, dann können wir anders mit Kindern und Jugendlichen umgehen und zwar wirklich mehr auf Augenhöhe im Sinne von, wir nehmen diese Hierarchie, diese Machtebene so gut es geht weg und versuchen in so ein kollaboratives Miteinander zu kommen. Und dieses Low-Demand-Parenting bedeutet nicht anti-autoritäre Erziehung, es gibt keine Regeln und keine Grenzen mehr, sondern es geht darum zu sagen, ich reflektiere meine Erwartungen und ich passe sie in der Art und Weise, wie ich sie gestalte, aber auch wie ich sie kommuniziere, meinem Gegenüber an. Ich versuche es meinem Gegenüber leicht zu machen, meine Erwartung zu erfüllen. Ich baue ihm eine Brücke sozusagen und ich stelle dem nicht so eine Erwartung vor die Nase und sage, das ist mein Recht, denn ich bin groß. Und Low-Demand Parenting hebt sehr stark darauf ab, dass wir die Erwartungen, die wir gerade auch an Kinder stellen, nicht am Alter festmachen sollten. Also mit 7 kann man doch wohl und mit 10 kann ich ja wohl erwarten, sondern wirklich stärker das individuelle Kind in den Blick nehmen und dann eben auch diese Gleichzeitigkeit zulassen von, mein Kind ist vielleicht mit 6 schon total selbstständig im Bereich Körperhygiene, Anziehen, sich selber fertig machen oder so, aber hat noch einen großen Unterstützungsbedarf im Bereich, weiß ich nicht, woanders schlafen oder irgendwas. Ja, ja. Und dann ist Low-Demand-Parenting zu sagen, okay, dann erwarte ich hier von dir ein bisschen mehr und hier von dir ein bisschen weniger, weil ich weiß, dass in diesem austarierten Erwartungssetting dein Nervensystem am besten funktioniert. Und das ist etwas, was ich sehr stark adaptiert habe bei uns zu Hause und was mir total geholfen hat, diese Erwartungen, die mich oft auch selbst gestresst haben.
Ja, eben, das ist ja auch, gehört ja auch dazu, ne?
Ein Kind mit 7 muss das doch können. So, wenn das Kind nicht kann, dann habe ich als Mutter versagt, weißt du?
Ganz wichtiger Punkt, ne?
Auch loszulassen und dazu so einen individuelleren, sanfteren Weg zu finden. Und was ich für mich spannend fand, war, ich habe ja am Anfang erzählt, dass auch für mich selbst ich, Erwartungen oft einen Stressfaktor darstellen. Ich bis heute, ich bin 43, echt oft Angst, Erwartungen zu enttäuschen von allen möglichen Leuten. Und als ich dann angefangen habe, mehr so diesen Low-Demand-Parenting-Style zu leben, so wie ich den verstanden habe und für unser System adaptiert habe, habe ich gemerkt, dass ich auch mit mir selber mehr Low-Demand werden konnte sozusagen, weißt du? Also diese Frage, die ich mir jetzt oft stelle, ist diese Erwartung gerade entwicklungsangemessen für mein Kind, die ich an mein Kind stelle? Die ist dann irgendwie so, ohne dass ich das bewusst so gemacht habe, irgendwie auch geworden, so, sondern ist das jetzt eine angemessene Erwartung gerade, die ich an mich selber stelle?
Oder auch eine, ich stelle gerade schon wieder eine Erwartung, ne?
Das ist ja genau. Auch schon, genau, das ist auch genau. Also man lernt überhaupt erstmal, was alles Erwartungen sind und wie viele unausgesprochene Erwartungen wir stellen. Und da können eben gerade neurodivergente Kinder manchmal so wie, weißt du, Kanarien in der Kohlenmine sein. Im Sinne von, ich spüre, es gibt in irgendeinem Ding von Goethe, oh Gott, ich bin jetzt auch gerade nicht so versiert, es gibt irgendwo ein Goethe-Zitat, das heißt, er spürt die Absicht und ist verstimmt. Und das ist was ich bei meinen Kindern manchmal auch so merke, weißt du? Also auch verdeckte Erwartungen werden sofort wahrgenommen und dann darauf reagiert. Und das hat mir sehr geholfen, da ein bisschen stärker darauf abzuheben, zu sagen, ich muss die Erwartungen loslassen. Aber Kinder spüren dann wirklich auch sehr, sehr fein, ob ich eine Erwartung einfach nur nicht mehr formuliere oder ob ich sie wirklich nicht mehr habe.
Ob du sie loslässt, wirklich.
Ob ich sie wirklich losgelassen habe.
Okay, vielen Dank soweit für heute. Wir freuen uns von euch zu hören, was ihr für Gedanken zu der Folge habt. Schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu den Sponsoren unserer aktuellen Folge. Und es folgt etwas Werbung.
Genau, unsere heutige Podcast-Folge wird wieder unterstützt von Pumpkin Organics, dem wunderbaren Bio-Startup aus München, mit dem ich schon ganz lange und gerne zusammenarbeite, weil wir die Produkte auch in unserem Familienalltag ganz regelmäßig und gerne zur Entlastung nutzen. Bei Pumpkin Organic gibt es zuckerfreie, gemüsige Bio-Snacks für Kinder und Erwachsene, aber vor allem für Kinder aller Altersstufen. Für die jüngeren Kinder gibt es Quetschies mit einem ganz hohen Gemüseanteil, sodass die Kinder dann nicht einfach sich nur an Fruchtsüße gewöhnen, sondern diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen eben auch kennenlernen von verschiedenen Gemüsearten. Es gibt bei Pumpkin Organics tolle Backmischungen, unter anderem für Pancakes, und es gibt das tolle Bluey Bio Bananenbrot als Backmischung, was es hier sehr regelmäßig gibt. Es gibt Soßen, es gibt Pesto. Ihr könnt wirklich mal auf der Pumpkin Organics Seite euch umgucken. Da werdet ihr verschiedene Alltagserleichterungen finden, mit denen ihr immer mal wieder die Stimmung retten könnt, mal eben auf dem Spielplatz, im Schwimmbad oder wo auch immer ihr euch rumtreibt.
Oder für die schnelle Küche, wenn es mal wieder hinten und vorne alles kompliziert ist. Ganz genau. Und wir haben einen Code bekommen für euch, der heißt Anfang 15, Anfang 1,5. Und mit dem würdet ihr auf fast alles sparen, auch auf sogenannte Bundles. Und zwar würdet ihr 15% Rabatt bekommen. Und diesmal gibt es noch eine weitere Sache. Also wenn ihr auf Pumpkin Organics euch Sachen in den Warenkorb legt und den Code eingegeben habt und dann der Warenkorb über 49 € ist, dann bekommt ihr heimlich und automatisch eine Gratispackung Bluey Bio Bananenbrotbackmischung zugeschickt. Also die taucht dann nicht im Warenkorb auf, aber die taucht in eurem Paket auf. So ist es, genau. Alle Bedingungen, Details und so weiter packe ich euch in die Shownotes. Das Ganze ist zeitlich befristet bis Ende August 2026. Vielen Dank nach drüben hier in München zu Pumpkin Organics. Und damit kommen wir zum Postfach. Nora, ich wollte dir einen Teil einer Mail vorlesen von Nathalie, die uns geschrieben hat zu der Das-muss-jetzt-sein-Folge. Also wenn Sachen manchmal irgendwie sein müssen, was sie so erlebt hat. Ich muss an den letzten Herbst denken, in dem ich meiner 5-jährigen hörgeschädigten Tochter ein halbes Jahr lang versucht habe, beizubringen, dass wir einen Ohrabdruck für die Ohrpassstücke der Hörgeräte brauchen. Monatelange Erklärungen, wöchentliche Besuche bei der Akustikerin, um Vertrauen aufzubauen, Wechsel zur Wunschakustikerin, weil die lange Haare hatte, verschiedenste Belohnungen haben nicht dazu geführt, dass meine Tochter diesen Abdruck hat machen lassen. Kurzum, sie hätte ein Pferd als Belohnung von mir erpressen können. Irgendwann haben die Akustikerin und ich uns angeschaut und sie hat die Abformung gemacht, während ich meine Tochter festgehalten habe. Die Akustikerin hat danach gezittert und ich geweint. Mittlerweile trägt meine Tochter die Hörgeräte mit riesengroßer Freude, weil ihr eine ganz neue Welt eröffnet wurde. Sie ist viel selbstbewusster und selbstbestimmter. Das konnte sie nicht ahnen.
Ja, das ist eine berührende Geschichte, genau, ne? Weil es letztlich zeigt, manchmal müssen wir unserem Kind für einen Moment was richtig Unangenehmes zumuten, ne? Also festgehalten zu werden, während jemand so einen Abdruck nimmt, um dann aber was Gutes für das Kind langfristig zu erwirken, nämlich dieses Kind kann jetzt hören und hat damit auch wirklich ja ganz anderen Zugang zur Welt. Und das ist so das, wie sie das beschreibt, ne? So diese, man ist wirklich bereit, alles zu tun. Man würde also jedes Geld und jeden Aufwand investieren, wenn das, um das Kind dazu zu bringen, das freiwillig zu machen, und irgendwann ist dann aber so ein Dead End erreicht irgendwie, ne? Es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück, und dann auch diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, jetzt haben wir ein halbes Jahr probiert und jetzt braucht es diesen Abdruck und jetzt halte ich dich fest und diese paar Minuten halten wir jetzt gemeinsam aus, auch wenn es sich blöd anfühlt, und danach ist es geschafft, so, das kann eben auch eine große Erleichterung bringen für alle Beteiligten, ne? Also es kann auch für ein Kind erleichternd sein, nicht kooperieren, sich nicht entscheiden, nicht mitmachen zu müssen, sondern in gewisser Weise nicht mehr in dem Fall jetzt Herrin des Geschehens zu sein und dann aber eben auch diese Entlastung zu erfahren, zu sagen, und jetzt ist es einfach auch vorbei. Jetzt müssen wir auch nicht mehr wöchentlich dahin gehen und schauen, ob uns noch eine Frisur von noch einer anderen Hörakustikerin noch besser gefällt. So, ne? Aber ja, ich finde, es dringt da viel Verzweiflung durch und gleichzeitig auch viel Klarheit und einen gewissen Stolz, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist schön, dass du das vorgelesen hast. Wir haben insgesamt zu dieser Folge zum Thema, das muss jetzt aber sein, unglaublich viele Rückmeldungen von euch bekommen. Vielen Dank. Sehr viele Menschen haben sich gesehen gefühlt. Sehr viele Menschen haben sich verstanden gefühlt. Es kamen auch ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks. Eine E-Mail ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da hat uns eine Mutter geschrieben, dass ihr Sohn sich sehr schwer tut mit dem morgendlichen Eincremen, mit Sonnencreme vor dem Kindergarten. Und da gab es ganz viele Kämpfe. Und dann hat sie die Lösung gefunden, dass sie gemeinsam morgens das Haus verlassen, uneingecremt, die Sonnencreme dabei, und dann laufen sie und dann kommen sie an den Stein des Eincremens. Und das ist einfach ein bestimmter Stein, der da liegt auf dem Weg zum Kindergarten, und der ist sozusagen ihr Monument geworden. So, bis hier können wir ohne Sonnencreme, aber dann müssen wir uns beide eincremen. Und das ist für den kleinen Jungen so ein Automatismus geworden, zu sagen, wir müssen nicht zu Hause eincremen, aber beim Stein des Eincremens ist es dran, dass es dann dort gut funktioniert hat. Und ich finde das so anrührend, weil das auch so zeigt, wie wir manchmal echt einfach um die Ecke denken müssen und kreativ werden und diesen inneren Widerstand von, das muss jetzt einfach passieren, ne? Manchmal auch übergehen, um dann eine andere Lösung zu finden, aber am Ende ist die Lösung ja gefunden. Also das Nicht-Eincremen ist eben keine Alternative, aber das Eincremen am Stein des Eincremens funktioniert.
Super. Also überhaupt mehr Dinge nach draußen verlagern. So schön, allein Stein des Eincremens als Formulierung, das werde ich nie wieder vergessen. Okay. Ja, vielen Dank euch allen. Vielen Dank dir, Nora. Das war's schon wieder und dann bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.